Hier ist Zwefunk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 103. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Was soll man dazu eigentlich noch sagen? Hast du gerade zu mir gesagt? Und ja, was soll man eigentlich dazu noch sagen, was hier gerade abgeht in Bezug auf den Marktstart von RTX 5090 und 5080 vergangenen Donnerstag?
Um welchen Marktstart reden wir?
Wir reden drüber. Wir hangeln uns da heute mal an der Sonntagsfrage zum Thema lang, haben wir uns überlegt. Und ja, liebe Zuhörer, natürlich kommen wir aktuell nicht um die RTX 5000 herum. Teilt gerne die Erfahrungen, die ihr mit euren Grafikkarten der neuen Generation privat schon gesammelt habt, sowohl in eurem Rechner als auch beim Kauf und Wiederverkauf mit uns in den Kommentaren zur Notiz News zu diesem Podcast. Nein, Spaß beiseite. So viele Inhaber haben wir noch nicht in unseren Reihen, glaube ich, Fabian.
Also du fällst mir jetzt ein. Du hast eine 5090 im Rechner. Ja,
ich nehme heute auf dem Custom Design Testsystem mit Einhorn Hardware. Da steckt aktuell noch die Zotac GeForce RTX 5090 Solid drin. Das kleinere Modell unter der Amp Extreme Infinity, die aber genauso groß ist und nur nicht so einen schicken RGB-Spiegel am Ende hat und 20 MHz. Da kommt die Tage auch noch ein Test. Ich kann schon mal spoilern, mir gefällt die unterm Strich besser als diese Astral, die ja so laut war mit dem vierten Lüfter.
Und 1000 Euro mehr und, kostet.
Ja, die Karten müssen aber auch alle wieder zu den Herstellern zurück. Da ist gerade auch, die haben schwimmen, glaube ich, nicht in Mustern dieser Tage. Ja, da nehme ich auf. Und Fabian, wenn wir schon mal beim Abbiegen sind vom eigentlichen Thema, wir bleiben aber trotzdem bei RTX 5000. Ich glaube, wir haben beide überlegt und wir wurden ja auch von einigen Zuhörern oder von einem oder zwei darum gebeten, ermuntert, doch diese Folge aufzunehmen mit der neuen Studioaufnahme-Qualitätsfunktion in NVIDIA Broadcast 2.0. Aber du hast dir das am Wochenende ja schon mal angeguckt und ich zumindest habe jetzt unausgesprochen entschieden, nee, ich nehme auf wie immer. Und du, glaube ich, auch.
Soll ich es mal anmachen, ne?
Nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob das on the fly so alles klappt.
Ich hätte Angst, dass man mich nicht mehr wiedererkennt, weil es sich auf Sprachaufnahme doch schon sehr verändert. Ja. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, es wäre ein anderes Mikrofon, sondern im schlimmsten Fall, es wäre ein anderer Sprecher. Aber wer sich dafür interessiert, kann den deinen Test ja lesen.
Ja, wir lesen mal in die Sonntagsfrage rein und wir kommen heute, und das haben wir versprochen, aber auch noch zu AMD und da gibt es ja Nightly Breaking News quasi zu, aber dazu im Anschluss und dann beantwortest du technisch versiert eine Zuhörerfrage.
Ja, das machen wir ganz am Schluss, weil das wird vermutlich ein sehr nerdiger Informatik-Monolog.
Ja, dann können alle abschalten und einschlafen. Ich habe heute ein krankes Kind zu Hause, den würde ich dann vielleicht auch einfach schon Mittag machen. Fangen wir an mit deiner Sonntagsfrage. NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, beide waren ja durch letzten Sonntag und am Markt verfügbar schon 3 Tage lang. Und die Frage lautete, wie ernüchternd lief der Marktstart und wird AMD profitieren?
Und man muss ja auch festhalten, das ist ja eine Sonntagsfrage, die ich gegen meinen Willen...
Ja, ich hatte dich dazu gezwungen, das stimmt.
Also ich wurde da angekettet am Samstag und durfte noch eine riesige Sonntagsfrage, wurde es tatsächlich zu GeForce RTX 50, dem Thema der Woche, dem Thema des Monats, vielleicht dem Thema des Jahres aufsetzen. Und man hat mir in den Kommentaren jetzt mal wieder vorgehalten, man würde aus dieser Sonntagsfrage ja durchaus eine gewisse Befangenheit eventuell herauslesen können, dass der Autor da schon ganz genau wisse, in welche Richtung er ginge. Und in dem Fall bin ich schuldig im Sinne der Anklage, ja.
Also... Ja, schauen wir mal, ob ich das auch so sehe. Du bist ja erstmal eingestiegen mit der Schulnote zur 5080, denn die war da ja neu im Vergleich zur vorangegangenen Sonntagsfrage.
Ja, ist also nicht besser als bei der 5090, tendenziell sogar noch schlechter. Die meisten pendeln sich so bei einer 5, 1, 4, 6 und 3 sind gleich auf, aber
Ja.
Besser als eine 3, das macht wirklich kaum jemand.
Gut, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es anders gekommen
Mich
wäre, weil
auch.
der Sprung ja noch kleiner ist als bei der großen. Immerhin auch bei der Leistungsaufnahme und ja, der Preis ist.
Genau, also der Sprung bei der Effizienz ist dafür größer, ne?
Ja, da hast du
Dafür ist
recht.
Stillstand beim Speicher, es ist vom Regen in die Traufe. Ich habe dem auch eine 5 gegeben.
Aber wer kauft denn jetzt trotzdem eine 5080? Weil wir müssen uns ja auch daran erinnern, die 4080 gibt es ja nun auch nicht mehr zu vernünftigen Preisen. Mal hier und da noch mal eine, aber das hat sich ja letztendlich erledigt.
Ja, und also ich denke, die größere Sache ist halt, dass es die 4090 nicht mehr
Ja.
gibt. Also, beziehungsweise es gibt sie noch, aber sie kostet inzwischen im Handel mehr als die 5090 gemäß UVP. Dementsprechend sollte das auch niemand mehr machen. Man kann gebraucht schauen, aber dann zahlt man gebraucht
Auch
halt
immer mehr.
auch immer mehr. Also es geht auch Richtung 2000 gebraucht für eine 4090. Das heißt, einem bleibt in der Leistungsklasse, wo die 5080 inzwischen auch Richtung 1.500 geht. Ja, man kriegt die noch für 1.2, 1.3 in manchen Modellen. Einem bleibt ja nur noch die 5080, wenn sie dann mal irgendwann gut verfügbar ist. Und was soll man den Leuten sonst auch empfehlen, ne? Also man sieht hier im Gegensatz zur 5090, wo halt der Tenor war, man wechselt von der 5090 von der 4090, sehen wir hier deutlich stärker, dass man vor allem von älteren Grafikkartengenerationen wechseln möchte, ne?
Ja, man hat sich.
Von der 3080, von der 3080 Ti wollen viele wechseln, von der RDNR2-Grafikkarte, teilweise von der RTX 20, wo diese Sprünge dann entsprechend auch groß sind, obwohl es diesmal so ein kleiner Sprung ist, weil die 30er und die 80er, die 40er ja einen
Ja.
Sprung hatten. Ne? Es ist halt. Ich meine, man kann den Leuten halt heutzutage auch jetzt nicht mehr sagen, ja, hättest du mal eine 4080 oder eine 4070 Ti Super gekauft vor einem Jahr. Denn das konnte ja niemand ahnen, dass es so wird, wie es jetzt halt geworden ist. Aber es ist natürlich, denke ich, schon so, dass wenn man jetzt so 5080 kauft, man sich vielleicht auch ein bisschen dann so selber beißen könnte, dass man, ja, es ist
Dann hast du die Kristallkugel
unbefriedigend.
auspacken lassen. Nämlich, du wolltest wissen, wann wird denn Nvidia jetzt aber eine GPU auf den Markt bringen, die die Leistung einer RTX 4090 zum Preis einer RTX 4090 oder darunter bietet? Das waren ja zuletzt 1700 und ein paar zerquetschte, knapp 1800 € offiziell UVP.
Genau, ja.
Und aktuell gibt es dafür ja immer mal wieder 5080 zu kaufen im Handel.
Ja, es wäre aktuell ein guter Preis. Die landen meistens so bei knapp 2000. Ist natürlich komplett absurd, ne? Aber es ist ja wirklich die Situation, dass wer unter 2.000 € für eine Grafikkarte ausgeben will oder unter 1.800, für den hat Nvidia das Angebot de facto verschlechtert. Das war besser mit der letzten Generation, hat man mehr Leistung, mehr VRAM bekommen. Und wann wird es das wieder geben, ne?
Lass uns doch aber.
Was denkst du?
Also ich glaube nicht, dass es eine 5080 Ti mit dicken Chip und 24 GB geben wird. Hat Nvidia zuletzt nicht gemacht. Da muss die Yield, die Ausbeute des Chips schon so schlecht sein, dass es sich lohnt. Oder dass man genügend Chips wegwerfen müsste, weil man sie nirgendwo anders mehr unterkriegt. Und dann baut man lieber eine 5080 Ti mit GB202, mit viel deaktivierten Einheiten, die dann die 4090 schlägt und damit der 5090 ziemlich nahe kommt. Also ziemlich, aber doch ein gutes Stück nochmal, die Hälfte nochmal mindestens entgegenkommt. Glaube ich nicht, dass es
Ja.
diese Generation kommt. So.
Ich auch nicht. Also die 5090, die ist ja schon, wenn man so will, der Beschnitt. Da sind es ja schon, was ich glaube, 10 bis 15% der Chipfläche ist da eh
Ja.
schon deaktiviert. Vor allem beim Cache ist viel weg, wo auch viel kaputt gehen könnte. Und glaube ich auch nicht. Also womit ich rechne, ist eine 5080 Super in einem Jahr, die dann halt ab Werk übertaktet ist. Wir haben ja gesehen, dass da teilweise 10% machbar sind und dann halt 24 GB über die 3 GB Module. Damit würde ich mal rechnen, aber das ist dann immer noch keine 4090, ne?
Aber was sagen unsere Leser, Abstimmer an der Sonntagsfrage? 25% gehen von einer 5080 Ti Super aus. Aber mehr sagen wie ich, 37% oder auch wie du. Nee, wobei, mit der.
Ja, also die
Ja.
25% gehen von einer Super aus, die so stark ist wie die 4090, ne? So. Aber damit dann halt auch nur ein Viertel. Die anderen sagen halt erst mit der nächsten Generation. Davon glauben 20%, dass es nächstes Jahr schon die nächste Generation gibt und der Großteil 40% meint, oder die Mehrheit, erst 2027.
Also dann im Zweijahres-Turnus,
den wir zuletzt gesehen haben. Gut 2 Jahre.
Wir haben gerade schon über die Verfügbarkeit gelächelt und ja auch schon am Anfang drüber gesprochen. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal 3 Worte zu verlieren. Es ist letztendlich so gekommen, wie es zu erwarten war. Es gab sehr wenig Ware, die sehr schnell weg war. Es gibt ja auch die Meldung, dass zum Beispiel die FE über Nvidia bei ProShop verkauft, schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart über Bots abgegriffen wurde. Auch sonst gab es wenig verfügbare Ware, die irgendjemand auch nur in den Warenkorb legen konnte. Und es ist ja jetzt übers Wochenende nicht wirklich viel nachgekommen. Ja, es gab noch mal einen sogenannten Drop bei Nvidia, wo wirklich der eine oder andere am Freitagnachmittag so um 17 Uhr rum, dann auch bei uns im Forum gibt es 2 oder 3, habe ich gesehen, die deine FE gekauft haben. Und heute Morgen hat ja bei uns im Forum jemand berichtet, dass er bei GeForce Austria eine 5090 FE erfolgreich bestellt hat, die er dann wahrscheinlich auch kriegen wird. Und es gibt immer mal wieder, insbesondere 5080 bei Alternate Case King, Notebooks billiger, weiß ich gar nicht.
Also,
aber die Preise sind halt bei den Custom Designs dann nochmal weit über dem, was ja sowieso schon für die Custom Designs als Aufpreis verlangt wird.
Genau. Also auf der einen Seite ist es halt die Geschichte, dass es bei der 5090 nur Einzelfälle sind, wenn überhaupt. Bei der 80 sieht es deutlich besser aus und damit aber immer noch sehr schlecht. Und dann hatten wir halt vor einer Woche und vor 2 Wochen, als wir die Tests besprochen haben, ja eigentlich beide das Fazit, das sind Grafikkarten, wo man schon zum UVP sagen muss, dass es sich eigentlich nicht lohnt, wenn man nicht aus einer Situation rauskommt, wo man noch eine 2080 hat und gesagt hat, ich warte aber jetzt auf die 5080 und ich will jetzt upgraden, dann okay. Ja. Aber auch da würde man ja nicht sagen, also würden wir nicht sagen, mehr als UVP ist ja gerechtfertigt. Ne? Also wenn schon UVP. Und jetzt haben wir trotzdem die Situation, dass diese Grafikkarten zum doppelten Preis des UVPs gehandelt und auch verkauft werden. Insofern hatte ich vor dem Podcast, du hast es ja eben aufgegriffen, schon gesagt, ja, was sollen wir dazu jetzt noch sagen? Ne? Also ist natürlich aus unserer Perspektive absurd, aber
entspannt ich euch
kann
alle.
Natürlich mich dann auch in die Lage hineinversetzen, dass jemand auf einer 2080 oder auf einer 6800 XT oder sowas sitzt, sich jetzt ein halbes Jahr lang gesagt hat, aber die 5080, die kaufe ich mir dann und jetzt ist sie da und jetzt will man halt nicht noch länger warten, weil man jetzt den Winter noch gerne was zocken
will. Ja, und man würde gerne dann
was
auch
soll man sonst machen,
die FE zum UVP kaufen, weil man sich sonst ja auch dann zusätzlich noch behupst fühlt, ohnehin schon durch die Custom Designs, deren UVP und dann auch noch durch die Händler. Da gibt es jetzt ja auch wieder die große Diskussion, was für eine Geigen sind eigentlich die Händler, dass die diese hohen Preise verlangen. Am Ende ist es das Problem aber gerade, dass es nur so wenig Ware gibt, da anscheinend immer noch
genug
dazu bereit sind, die zu kaufen. Und ja, ich weiß auch nicht.
Ja, also don't hate player, hate the game.
Ja,
also
genau.
So funktioniert Angebot und Nachfrage halt.
Ja, aber Stichwort UVP. Du hattest ja auch noch gefragt, nochmal bezogen auf die 5080, welche dieser Aussagen, oder 5080 und 5090 dann zusammen, weil beide ja verfügbar waren, welche dieser Aussagen zu den neuen Grafikkarten stimmst du zu? Und da war die Multiple-Choice-Antwort mit den meisten Antworten, war die neue Founders Edition ist ein Marketing-Stunt, der in Unboxing und Tests beeindrucken soll, aber niemals vernünftig verfügbar sein wird, 70%.
Das war ein Hot-Take, den ich mir überlegt habe und da stehe ich auch
da
hinter.
Da sieht man ja deine Voreingenommenheit, würde ich schon sagen. Also ich
Ich würde jetzt wirklich ganz dreist formulieren. Nvidia hat gesehen, die Generation, die ist ziemlich lame. Also müssten sie sich irgendwas extrem Tolles überlegen, womit sie punkten können in Reviews. Das ist dieser neue Kühler, der ja auch toll ist. Und that's about it. Ne? Also dann gibt es jetzt halt pro forma in geringen Stückzahlen, sodass man objektiv sagen kann, ja, der ist verfügbar, theoretisch, aber de facto werden die allerwenigsten Spieler jemals in der Lage sein, so einen Teil zum UVP kaufen zu können. Hm. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich nicht anders. Und das war ja in den letzten Generationen jetzt auch schon nicht anders.
Ja.
Also die Frage hat sich ja schon immer gestellt, was macht Nvidia, aber auch AMD mit diesen früher hieß es ja Referenzdesigns. Und heißt, und bei AMD gibt es ja dieses MBA-Label quasi, Made by AMD, aber die haben das ja nie so gepusht wie irgendwann Nvidia mit der Founders Edition. Und da habe ich mich damals schon gefragt, was bedeutet das jetzt für den Markt? Ich meine, Nvidia kann doch eigentlich nicht dazu übergehen und will es doch auch nicht, die Grafikkarten nur noch selber zu verkaufen. Und nein, haben sie dann ja auch nie gemacht. Aber sie haben halt mit dieser Founders Edition nicht nur den heiligen Einstiegs-UVP in der Hand, egal was irgendwelche Partner und Shops machen, weil sie sie eben selber fertigen und dann auch selber verkaufen, sondern, wie wir es jetzt ja wieder gesehen haben, auch die Reviews, dadurch, dass sie eben sagen, 5090 kommt erst mit der Founders Edition, alles andere kommt erst einen Tag danach. Und nochmal rückblickend auf die 5080, da war ja, glaube ich, die offizielle Ansage, Einstiegs-UVP-Karten kommen einen Tag früher als alle anderen. Aber es gab doch nirgendwo irgendwo einen Test mit irgendeiner anderen 5080 als der FE, weil keine Samples mit MSR 2 gab es.
Zwei gab es. Okay. Also zumindest, ich habe so einen internationalen Vergleich von Tests gesehen am UVP, am NDA-Tag, und es gab zwei mit irgendwelchen, die mir auch gerade nicht mehr bekannt
sind. Gut, ist die Frage, ob die auch wirklich dann offiziell besampled oder bemustert wurden, denn auch da hat Nvidia ja die Kontrolle drüber, welcher Hersteller welche Karten schickt. Oder probiert es zumindest, Bescheid zu wissen, wer was tut. Und ja, das sind natürlich die großen Vorteile der FE, dass du den Preis, aber auch die Berichterstattung über dieses Modell halt perfekt kontrollieren kannst. Ja, dann, ja, und da gibt es, und der Vorteil ist eben nicht, dass du die Millionen an Grafikkarten über diesen Weg zum UVP an den Kunden bringst, weil das können sie sich dann letztendlich auch wieder nicht erlauben, weil wofür haben sie denn X Partner weltweit, die Fertigung, den Vertrieb und so weiter und so fort übernehmen.
Plus, ich würde mal behaupten, dass so eine FE zum UVP auch eine geringere Marge hat als die günstigsten Partnerkarten. Oder? Also der Kühler, der wird von der Fertigung und auch von den Materialien her auch gerade
Der wird nicht günstiger Metallkühlung mit und was auch immer sinkender der Stückzahl.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, wenn man sich die günstigsten Custom Designs raussucht, also die zum FE-Preis, zum UVP angeboten werden, die sollten günstiger zu produzieren sein
als genau, da gab es ja aber auch diese Generation die Gerüchte, dass das, weil Nvidia so viel Geld für GPU und Speicher, die ja immer im Bundle verkaufen, was ja beim Speicher auch wieder preismäßig wohl sinnvoll ist, dass einer kauft den ganzen Speicher ein, federt da vielleicht auch ein bisschen Risiko ab für alle anderen, und das macht nicht jeder alleine, dass die Preise aber so hoch liegen, dass es schwierig sein wird, zu dem Einstiegs-UVP für die Partner dann was Eigenes, Günstigeres zu entwickeln, was mit nach Umlage aller Kosten, Entwicklung und so weiter und so fort, aber auch Teile dann wirklich auch so günstig mit Gewinn abzugeben ist.
Ja, also ich glaube, gerade die UVP-Karten werden da nicht viel Gewinn für die Board-Partner abwerfen. Ich glaube, die müssen schon ziemlich hart über die Premium-Custom-Designs querfinanziert werden.
Ja, und gut.
Also
und
würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und das mal so schätzen. Und dann erscheint so eine ROG Astral natürlich auch wieder in einem anderen Licht, wenn sie halt für zwei Leute, die Prime gekauft haben, bei Asus die RTX 50-Generation mitfinanzieren muss. Aber im Zweifelsfall ist natürlich immer Nvidia schuld.
Ja, das ist doch schön. So, welche Aussagen fandest du hier noch? Na, weil die hast du kommen sehen, die Antwort. Aber du hast ja noch nach
der. Ich habe nur dieser Aussage zugestimmt. Allen anderen, hast du noch einer anderen zugestimmt?
Ja, ich habe in der Tat zugestimmt. Der UVP der GeForce RTX 5080 von 1169 ist angemessen.
Ich glaube, dass der Chip ist ganz bisschen, ist der nicht so
gern. Quadratmillimeter kleiner.
Als bei der Super, die günstiger war. Ja, also ist es nicht angemessen.
Ich habe da Inflation mit, aber ja. Leicht ist es mir nicht gefallen. Es sahen weitere 10,4% der Leser so, und bei der 5090 haben den UVP von 2.329 Euro noch 3,9% als angemessen angesehen. Ja.
Also ich meine, es ist halt immer die Frage, was ist der Maßstab? Wenn man jetzt sagt, man vergleicht das mit der RTX 6000 Blackwell Generation, die dann irgendwann kommen wird, die viele, viele 1.000 Euro kosten wird, wahrscheinlich irgendwie 8.000 oder so oder noch mehr, dann ist die 5090 mit 2.329 Euro plötzlich ein absoluter Schnapper. Aber
wenn man damit dann dieselben Sachen machen will, die man potenziell aber auch mit einer RTX 6000 Blackwell tun könnte.
Naja, aber wenn man es zum Beispiel mit einer RTX 2080 Ti vergleicht, deren Chip ähnlich groß war, ja, nicht die gleiche Fertigung, aber der Chip war ähnlich groß, dann sind es 1000 Euro mehr. Mhm. Gemessen am Preis-Leistungs-Verhältnis über FPS pro Euro. Mhm. Also es kommt einfach darauf an, welche Metrik man da als relevant betrachtet.
Kommen wir mal zur nächsten Frage. Das war ja so ein bisschen der Schlussstrich am Sonntag. Und man kann natürlich auch immer noch abstimmen, aber die meisten Teilnehmer gibt es ja dann auch immer direkt am Sonntag unter. Wie lief es denn jetzt die ersten 3 Tage seit Verfügbarkeit? Du hast gefragt, konntest du eine RTX 50 Grafikkarte kaufen? Und wir müssen erstmal 80% der 5000 Teilnehmer rausnehmen, also 4000, die gesagt haben, nein, aber das hatte ich auch nicht vor. Okay, fair enough. Aber es gab ja auch noch 1000, die gesagt haben, ja, ich hätte gern und ich habe auch. Aber von diesen verbleibenden knapp 20% haben 15 Prozentpunkte gesagt, nee, habe ich nicht, aber ich wollte eigentlich.
Das sind ungefähr 75%. Ja. Also 3/4 wollten, also 3/4 von denen, die eine kaufen wollten, haben keine bekommen.
Bin ich.
Und dann zeigt sich im Einzelfall auch wieder, dass es bei der 5080 ein bisschen besser aussah oder halt ja deutlich besser aussah, wenn man so will, als bei der 5090. Vor allem, wenn es um die Custom Designs geht.
Ja. Ja, ich war hier am Ende, muss ich sagen, als ich da Montagmittag mal drauf geguckt habe, sogar noch überrascht, dass es 25% der Willigen geschafft haben, etwas zu kaufen und dann auch noch, ich summiere mal auf, nee, ich gucke mir das mal an, 25 eine 5090 FE und 23 eine, nee, 5, ja, nee, und sogar weniger eine FE, nämlich nur 10 eine 5080 FE erstanden haben. Also das ich kann man kaum glauben, aber ja.
Deswegen, also ich glaube, also bei den 5090 FEs würde ich sagen, da sind ein paar Trolle dabei. Das war, glaube, das war ja, also.
Ja, es gab ja den Freitagsdrop.
Den Freitagsdrop. Ja. Alle 25 FEs, die es am Freitag gab, sind in die CB-Community gegangen, meinst du?
Du weißt ja nicht, wie viele es gegeben hat. Lass uns mal, bevor wir auf die weiteren Fragen kommen, noch zu einem anderen Aspekt kommen, dem mannigfaltigen Problem, den sich jetzt Käufer einer 5090 FE oder eines Custom Designs ausgesetzt sehen. Das ist ja wie bei jedem GeForce Launch der letzten Generation so, dass es da sehr heiß hergeht. Wir erinnern uns an die 3000er Serie, die überall abgestürzt ist, wo es wirklich Probleme gab, die aber am Ende nicht an POS-Caps und dieser anderen Art Kondensatoren unter der GPU auf der Kartenrückseite gelegen haben. Also ja, irgendwie schon, ja. Aber ursächlich war ja, dass die Karten viel zu große Lastspitzen abgerufen haben, die dann nicht gepuffert werden konnten von den Kondensatoren. Und Nvidia konnte das dann ja innerhalb von 1, 2, 3, 4, ich glaube innerhalb des ersten Monats durch ein Treiber-Update beheben. 4000er Serie war natürlich das Kabel-Thema. Und jetzt bei der 5000er ist es ja offensichtlich PCI Express 5.0. Denn da gab es ja gleich zu Beginn Berichte, dass es da mit 5.0 teilweise Stabilitätsprobleme gibt oder das einfach nicht zum Laufen zu kriegen ist. Auch auf Mainboards, die 5.0 nutzen, man irgendwie nur mit 4.0 unterwegs sein kann. Und jetzt gab es ja noch die Berichte übers Wochenende aus Asien, wo es offensichtlich mehr Leuten möglich gewesen ist, eine 5090 zu kaufen, vielleicht direkt aus der Fabrik heraus, man weiß es nicht, oder eine 5090D, das nach der Treiberinstallation der Bildschirm ausgegangen ist und auch nie wieder anging und die Karte weder, also wenn man dann den Rechner mit einer anderen GPU gebootet hat oder in der Regel mit einer iGPU oder mit der iGPU, dann war die Karte nirgendwo auffindbar, nicht im BIOS, nicht in Windows. Und da hat sich ja auch als Lösung herausgestellt, allem Anschein nach, dass man dann über diesen Umweg, also entweder andere GPU einbauen oder über die iGPU im BIOS sagt, mach mal nur 4.0, lieber x16-Slot und dann, wo die Karte wieder erkannt und der Treiber konnte installiert werden. Mhm. Wie siehst du das? Kinderkrankheit oder was soll der Mist?
Also bei einem 2300 Euro Produkt kann man, denke ich, alles mit erschlagen mit. Das sollte einfach nicht passieren, ja, bei so einem Preis.
Ja.
Aber da sieht man auch wieder, wie auf Kante genäht das jetzt anscheinend doch wieder war mit dem finalen Bias. Ne? Also das war ja auch bei den Herstellern anscheinend ein Ding, dass die Verfügbarkeit unter anderem auch deswegen so nicht vorhanden ist, weil Nvidia das finale BIOS zu spät rausgegeben hat. Mhm. Deswegen wurde ja auch der Test der 5080 anscheinend nach hinten geschoben.
Hm. Ja, und das eine Problem mit der Instabilität der Founders Edition, das hatten wir nicht im Test, weder mit der 5090 noch mit der 5080, auch nicht auf verschiedenen Systemen. Da liegt die Vermutung nahe, dass das daran liegen könnte, dass Nvidia ja kein großes PCB mit aufgelöteten oder mit angelöteten, nee, mit eigentlich fest integrierten PCI Express Slot mehr nutzt, sondern diese drei Platinen, das Main Compute Board und daran über Riser-Kabel angeschlossen, einmal die PCI Express Slot Steckleiste und auf der anderen Seite die I/O-Ports und deswegen die Signalqualität auf der Karte selber nicht die Güte hat, wie sie sie normalerweise haben sollte. Bestätigt ist es nicht, ist halt eine Vermutung. Das betrifft dann aber nur die FE. Aber das Problem, was jetzt mit der Treiberinstallation aufgetreten ist, das hatten ja auch die Custom Designs. Und ich werde auch noch über was berichten, wenn ich dann endlich mal dazu komme. Und ich hatte auch Nvidia noch um Stellungnahme gebeten, da kam bisher aber noch nichts. Ich habe nämlich auch was beobachtet in der Redaktion. Und zwar habe ich mir Custom Designs angeguckt in einem anderen System als das, das Wolfgang nutzt. Und der nutzt die Displays ja immer an DisplayPort. Mhm. Und ich habe aber am System, weil er gerade da stand und UAD bot, einen Fernseher verwendet über HDMI und hatte nur mit der 5090 FE und der 5080 FE unter Last, aber auch manchmal unter Windows, weil wenn ich die Tastendesigns teste oder auch die FE dagegen, dann läuft der Rechner ja mindestens immer eine halbe Stunde in Metro Exodus Enhanced Edition, dass der Bildschirm immer mal schwarz geworden ist. Und im gleichen Rechner, auf dem gleichen Mainboard, mit dem gleichen Treiber, mit dem gleichen HDMI-Kabel. Und ja, das ist wirklich so eins, wo ist hier bitte noch ein HDMI-Kabel? Ach, da hinten unten im Schrank, ich nehme das mal. Hat bisher noch kein Rechner Probleme gemacht und auch die Custom Designs nicht. Und die einzigen beiden Karten, wo der Bildschirm immer ausgefallen ist, alle 30, 60, 90, 10 Sekunden. Also es war wirklich etwas, was man beobachten konnte, auch im Augenwinkel. Als ich einen Abend noch im Büro war, saß ich in einem anderen Raum, konnte so im Augenwinkel sehen, da drüben läuft Metro, halbe Stunde warten, protokollieren, war immer mal wieder der Bildschirm aus. Und das ist nur mit den FEs passiert. Das würde natürlich auch wieder dafür sprechen, Riser von der GPU zur I/O-Blende, ja, dann dahinter noch irgend so ein Müllkabel, läuft bei anderen Karten gut, hier aber nicht.
Nicht das Goldkontakt,
Glasfaser. Nee, das hat gar keinen Goldkontakt und Glasfaser. Hat es noch nie gesehen, dieses Kabel. Aber es tut
ja, halt. Ich meine, das ist natürlich. Genau, also bei der FE, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben ja die Display-Anschlüsse über, ich glaube, in dem Fall ist es aber ein Glasfaserkabel sogar, hatten sie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber über dieses Flexible PCB oder wie sie das nennen, sind die ja verbunden und da werden definitiv geringere Toleranzen an die nachfolgenden Kabel dadurch gegeben sein, ja.
Hm. Müssen wir abwarten. Nvidia hat sich zu dem PCI Express-Thema, soweit ich weiß, noch nicht geäußert. Es war jetzt auch kein Thema. Ich hatte gestern Abend mal geguckt auf GeForce.com in deren Community. Da war ich, als ich dann selber die News zu diesen Berichten aus China geschrieben habe, war ich da noch mal gucken, ob sich das da auch schon häuft, knubbelt.
Hast du mal ein ordentliches HDMI-Kabel verwendet?
Habe ich noch nicht gemacht. Für mich war erstmal die die Erkenntnis, dass es bei beiden FEs aufgetreten ist und bei fünf verschiedenen Custom-Designs aber nicht. War für mich erstmal empirische Evidenz genug, dass es da irgendwas gibt, was da anders ist auf den FEs. Wo wir beim Schuldigen sind, beim Potenziellen, kommen wir mal zurück zur Sonntagsfrage. Du hast ja noch gefragt, welcher dieser Aussagen zum Marktstart von RTX 50 stimmst du zu? Die mit der meisten, also die mit 80% haben zugestimmt, dass es Nvidia völlig egal ist, an wen neue Grafikkarten verkauft werden. Weiß ich nicht. Habe ich nicht abgestimmt. Sehe ich ehrlich gesagt, auch wenn ich mich jetzt hier mit 4/5 der Community liebkind mache. Ich weiß nicht, ob es Nvidia egal ist. Sie wissen nur einfach nicht.
Du hast ja auch 4/5 der 5090, die es in Deutschland gibt.
Im Rechner.
Im Büro.
Ja. Ja, aber nicht mehr lange, ne? Also die Paketmarken sind gefühlt schon gedruckt. Also zumindest für die Custom Designs. Ja, denn die zweitmeiste Antwort oder die mit 76,4% nur daneben, dahinter wurde ja auch abgestimmt, Nvidia hätte mehr tun können, um den Markt statt für Spieler weniger enttäuschend zu machen. Für mich geht das eine natürlich mit dem anderen einher und für die, die hier abgestimmt haben, wahrscheinlich auch, ne? Also ihnen ist es egal und sie machen deswegen auch nichts. Ich würde sagen, ihnen ist es nicht egal, aber sie können auch nichts dagegen tun.
Ah, doch, also ich würde schon sagen, sie könnten was dagegen tun. Also ich meine, am einfachsten wäre es ja, Vorbestellungen zuzulassen, ne? Also zu sagen, okay, du kannst die Grafikkarte jetzt hier zum UVP kaufen, dann kommt sie halt erst in 3, 4, 5, 6 Monaten, aber du hast sie schon vorbestellt. Das wäre eine Möglichkeit. Und
Okay, und
dann
dann
gäbe es
aber auch
aber auch die
sicherzustellen,
Möglichkeit
dass
zu
sie
sagen,
angenommen. Ja, okay, aber dann nehmen Sie so viel.
man könnte sich registrieren und dann würfeln. Ne? Also alle, die Interesse haben, diese Woche eine FE, müsst ihr euch registrieren innerhalb dieser Woche und dann wird jede Woche neu ausgewürfelt. Man könnte Spieler gezielt über GeForce Now, nicht GeForce Now, über GeForce Experience einladen. Ich glaube, das wurde in den USA mal vor ein paar Generationen
Das
gemacht,
stimmt.
hatte ich gelesen.
Vorm Start, ne?
Dass man dann ein Pop-up bekommt, wo man sich eine Grafikkarte reservieren kann. Und wenn man das so macht, dann erwischt halt auch jeder GeForce-Spieler, kriegt dann genau eine Einladung, wenn überhaupt. Also es gäbe da schon Mittel und Wege, wie man das machen könnte, aber man macht es halt nicht.
Ja, gut, wir können jetzt uns, glaube ich, eine Stunde darüber unterhalten, was das für und wider in jedem dieser Punkte ist, weil ich glaube, ein großes Thema ist halt, dass Nvidia gerade was Vorstellungen anbelangt, letztendlich müssten sie dann auch wieder mit einer, ja, mit der von Nvidia, die Nvidia wird ja geplant haben, wie viele FEs sie verkaufen und fertigen lassen. Da sind ja wahrscheinlich die Verträge schon unterschrieben und wann sie wie viele Karten aus der Fabrik bekommen und dass dann jetzt Freitag nochmal ein Drop war, war es sicherlich kein Zufall, weil die nochmal einen Container bekommen haben, sondern das war von vornherein geplant, dass sie nicht alle Karten, die sie innerhalb der nächsten Tage verschicken können, direkt am Donnerstag raushauen, sondern dann eben noch welche am Freitag oder Nachmittag bei uns oder früh dann in den USA. Wenn man dann Vorbestellungen annimmt, müsste man ja, damit die Lage besser wird, sagen, ja, okay, wer vorbestellt, der bestellt vor und der kriegt auch eine Karte. Dann würde aber keiner mehr irgendwas anderes kaufen, außer die FE. Es sei denn, die ist so hoch bepreist, dass es wiederum Custom-Design-Anbietern nach Einkauf und Entwicklung möglich ist, günstigere Karten über den Handel anzubieten, der aber ja auch noch eine Rolle
Das
spielt.
Vorbestellen könnten, das könnte man, da könnte man ja die Partner mit ins Boot nehmen. Also
Ja.
daran würde es ja nicht scheitern.
Ja. Komplex.
Also ich meine,
Ja,
im Grunde
ja.
genommen sollten sich die Partner doch freuen, wenn sie Aufträge bis Monate hinaus ausgelastet sind und wissen, sie werden den Kram los, weil er eh schon bezahlt ist. Oder zumindest vorbestellt. Also.
Ja. Ja, so wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall Mist. Also,
Ja, also ich
ja.
denke, da können wir uns in der Sache auf jeden Fall einigen. Ne?
Ich greife mir mal noch eine Frage raus aus der Sonntagsfrage. Das ist das große Fazit, glaube ich. Wie war es denn jetzt? Was sind denn deine Erkenntnisse aus dem Launch hier? Welche Aussage trifft da auf dich zu? Und haben 67,3% gesagt, ich warte jetzt geduldig ab und kaufe erst einmal gar nichts. Sind
Ja.
es dann die, die sich wieder ärgern, dass sie nicht doch alles drauf gesetzt haben in den ersten 4 Wochen, als es sie überhaupt noch mal gegeben hat, eine FE zu kaufen und dann bei der 60-90 richtig Nese aus der Wäsche gucken? Nein, so pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen, oder?
Meinst du, weil die 6090 auch
Weiß ich nicht.
wieder, weil die dann noch 15%
Nein,
Vorsprung zu
aber ich
5090
fand
hatte
diese
als.
Ant, also ich sehe das ja genauso, ne? Jetzt erstmal abwarten und Tee trinken, aber natürlich hatten wir jetzt auch zuletzt, gerade als die Reviews online gingen, die ganzen Stimmen, die gesagt haben, die größte Fehlentscheidung, die ich je getroffen habe, war rückblickend, dass ich mir nicht Ende 2022 eine 4090 FE gekauft habe. Mal
Das haben mir
abgesehen.
ja auch 20% gesagt, ne?
Ja, das
Und
stimmt.
also
18, ja.
insofern, der beste Zeitpunkt für die 5090, der ist dann ja in 1,5 Jahren im Sommer
Ja.
oder so. Ne? Nee, also ich glaube auch, ich meine, das ist ja im Endeffekt dann auch wieder die Spekulation. Bist du noch
Ja, ich
da?
bin noch da.
Ja,
Ich
okay,
lausche
sorry,
dir
du hast dich
der.
gerade nicht bewegt. Ich dachte schon, aber nee, du bist ja auf einem neuen System. Das sollte ja jetzt ja Rock Solid sein mit 9800X3D.
Ja, und 5090 ohne Rock, weil die wäre mir zu laut. Auch auf dem Desktop.
ist natürlich auch ein Stück weit die Wette, wie wird denn die 60er-Generation? Und jetzt gibt es ja teilweise schon diese Szenarien von wegen, es wird immer nur noch so schlimm bleiben, wie das jetzt der Fall ist. Aber oh, das glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht, weil Nvidia zum einen in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass sie selbst, wenn sie auf einer Node stagnieren, deutlich stärkere Sprünge schaffen können. Auf der anderen Seite wird es beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einen Node-Shrink geben, wenn nicht sogar direkt zwei. Ich meine, aktuell sind wir auf 5 Nanometern. Entweder wir gehen auf 3 oder vielleicht sogar auf 2 in 2 Jahren. Also ich würde schon vermuten, dass die 60er-Generation, zumindest wenn Nvidia das will und bei Spielern noch einen Markt sieht, dass die deutlich stärker sein kann als diese Generation im Vergleich zur vorherigen. Insofern ist, denke ich, jetzt mal abwarten und gar nichts tun.
Und vielleicht ist die Rettung ja auch dann in 2 Jahren eine neue Architektur von Nvidia aus Fabriken von Intel. Ja. Naja, jetzt noch lachst du.
Wollen wir Wetten abschließen?
Nein, lieber nicht. Ich fand nur die letzte Antwortmöglichkeit, die 57% gewählt haben, auch ganz schön. Meine Hoffnungen liegen jetzt auf AMD. Go Radeon. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über Radeon sprechen, wie letzte Woche in Aussicht gestellt?
Das war ja auch die letzte Frage in der Sonntagsfrage.
Ach ja, ob die daraus Profit schlagen werden.
Genau, also wird AMD aus der RTX 50-Situation Profit im Sinne von höherer Marktanteile schlagen können? Und da meinen 22% ja, es werden die überzeugenderen Grafikkarten sein, zu besseren Preisen, mit besserer Verfügbarkeit und sie werden Nvidia endlich mal wieder Marktanteile abnehmen können, was sie ja seit einem Jahrzehnt nicht mehr geschafft haben oder so. Mhm. Die meisten, also 67% sagen, 47% sagen, nee, es wird halt alles bleiben, wie es ist. Und 31,2% sagen, AMD wird es auf beeindruckende Art und Weise schaffen, trotz dieser einmaligen Chance, weiter Marktanteile zu verlieren. Ist natürlich ein bisschen zynisch, aber da konnten sich einige, glaube ich, anschließen in der
Community. So, und wir wissen ja inzwischen, Fabian, mit was AMD hier nee, wissen wir nicht. Oder? Wissen wir es? Wir wissen, eine Sache wissen wir seit letzter Nacht, beziehungsweise heute früh. Es gab ja AMD-Quartalszahlen und im Conference-Call im Nachgang hat AMD-CEO Lisa Su gesagt, dass die neuen Grafikkarten Anfang März kommen. Es hieß ja zuletzt nach dieser ganzen Verschweige und dann doch irgendwas erzählen Kaskade Anfang Januar auf der CES im März. Und jetzt hieß es Anfang März und jetzt gibt es ein Gerücht aus Asien, das sagt 6. März. Also in einem Monat und einem Tag.
Ja.
Ich gucke nochmal, was ist ja, das für ein Wochentag? Also
wir haben Donnerstag. Februar, das heißt.
Nee, ist nicht Donnerstag. Doch, auch wieder Donnerstag. Dank Februar ist es auch im März wieder ein Donnerstag. Das wäre ja ein typischer AMD-Tag, ein Donnerstag. Dann Tests vielleicht am Mittwoch. So. Und was kriegen wir da zu sehen, Fabian? Jetzt, wir wissen inzwischen durch Gerüchte alles.
Naja, also es wird eine 9070 und eine 9070 XT. Das wissen wir ja schon. Wir wissen, dass die beide 16 GB und 256 Bit haben. Und dass sie, ich glaube, dass sie in TSMC N4 gefertigt werden, das wissen wir auch schon. Und dann hört es aber auch schon auf mit den offiziellen, mit dem offiziellen Wissen. AMD hatte ja diesen Slide, wo sie erklärt haben, diese Folie, dass die 9070er auf einem Niveau mit den 40-50-70ern irgendwo sein sollen. Damals wussten wir noch nicht, ja, 40-70 oder 50-70. Heute wissen wir, dass es voraussichtlich keinen Unterschied
macht. Vor allem, wir haben ja damals, die AMD hatte da ja schon diesen 5000er-Balken so ein bisschen höher geschoben. Und da war ja auch meine Reaktion, als ich das gesehen habe, so, oh naja, wenn sie da nicht mal ein bisschen zu wenig nach oben geschoben haben, da liegt doch Nvidia wahrscheinlich überall 35% obendrauf. Ja. Also aus der Warte.
Der 35 war ja kommend von der vorherigen Generation ja noch konservativ, zumindest oben raus. Aber.
Ja.
Ja, aber letztendlich. Ja, also man kann da jetzt sehr viel spekulieren, ne? Und es macht natürlich auch immer sehr viel Spaß, da sehr viel zu spekulieren. Es wird davon ausgegangen, dass wir bei der größeren, bei der 9070 XT 64 Compute Units haben. Also Compute Units sind bei AMD ja quasi das Gegenstück zu den SMs bei Nvidia. Und da sieht man auch schon, das wird kein riesiges High-End-Flaggschiff, das sich mit den 90ern anlegen wird. Die Grafikkarte ist im Endeffekt nicht viel größer als eine 7800 XT, selbst der Vollausbau. Und was darüber, das wird manchmal spekuliert, dass es doch noch irgendwann kommt, aber glaube ich nicht. Ne? Also nicht diese Generation. Und 9070 sind dann 56 CUs, also ein gutes Stück. Ja, was heißt ein gutes Stück? 8 Compute Units weniger, ist nicht so viel, aber vor allem halt gleich viel Speicher. Ja. Ne? Wo die dann liegen leistungsmäßig, das hängt von so vielen Variablen ab, dass man das aktuell noch nicht plausibel, stichhaltig, vernünftig einordnen kann. Ne? Was AMD wohl plant, wie gesagt, soll die 70er angreifen. Glaubhaft ist es dadurch, dass wir ja schon wissen, dass eine 7800 XT durchaus mit einer 4070 mithalten kann. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausführungseinheiten. Wir haben nicht mehr wir haben ein monolithisches Design und nicht mehr die Chiplet-Geschichte. Allein dadurch gewinnen wir ein bisschen Leistung, weil Latenzen runterfallen. Ja. Wir gewinnen ein bisschen Leistung, weil das Ding definitiv höher takten wird. AMD hat schon davon gesprochen, dass sie den Chip darauf hin optimiert haben, dass er mit höherem Takt laufen kann, was ja bei RDNA 3 vermutlich eine Achillesferse war,
ja, dass das er eigentlich ja höher nur takten überall, sollte. Wo also, nicht Spiel drauf stand, hat das ja funktioniert.
Genau, ja. Ne? Und wenn wir dann diese drei Aspekte haben, bisschen breiter, bisschen gewinnen, weil es kein Chiplet mehr ist und wir takten meinetwegen 10-20% höher, dann sind allein darüber ja schon 30% Spielraum nach oben drin und da sind noch keine Architekturverbesserungen drin. Das heißt, im Zweifelsfall, man kann hier davon ausgehen, dass es ein größerer Sprung wird als Ada zu Blackwell und es entbehrt nicht jeder Grundlage, das zu glauben. Aber ob es so kommt.
Und die große Frage, insbesondere für dich, ist doch wahrscheinlich sowieso ohnehin, wie gut wird FSR 4? Mit KI-Upscaling und jetzt gibt es schon wieder Gerüchte, AMD verschiebt das nochmal, um gleich noch Multi-Frame-Generation damit reinzuwursteln.
Du meinst verschoben bis zum dritten, weil sie hatten ja explizit gesagt, dass sie, also die Verschiebung wurde ja auch schon darunter begründet, dass man zum Release mehr Spiele mit FSR 4
sicherstellen möchte. Ja, aber das war ja ganz interessant, dass AMD ja sogar bestätigt hat, via X neulich, dass die Karten ja wirklich schon im Handel sind und sie sich aber quasi darum kümmern werden, um die lieben Händler und OEMs. Das heißt, es war ja definitiv nicht geplant, dass die Grafikkarten erst Anfang März verkauft werden, sondern es gab immer mal wieder zu hören in den 20ern im Januar und in den 10ern also, kamen die Karten in den Handel. Also ja, verrückt. Verrückt. Also, aber trotzdem, aber zurück zu FSR 4. Ja, da beruht doch wahrscheinlich auch deine größte Hoffnung drauf, dass man dann sagt, okay, ja, das ist halt nicht High-End, aber High-End gibt es nicht zu kaufen, kostet über 2.000 Euro, wenn man es kaufen kann, oder fast 3.000 Euro. Spielen WQAD, machen qualitativ hochwertiges Upsampling an, hau noch ein Frame dazwischen in manchen Spielen. Ich glaube nicht, dass man 3 Frames dazwischen hauen wird. Und sei glücklich. Kostet, ja, und Kosten ist ja noch so ein Ding, wir wissen es einfach
das
nicht.
Das ist der Punkt. Also ich traue Ihnen schon zu, dass Sie mit der 9070 XT, was die Hardware angeht, das bessere Produkt als eine 5070 haben werden. Also ich denke schon, dass Sie es schaffen, die zu schlagen, zumindest gleich schnell zu sein. Raytracing ist die andere Frage, weil dann haben Sie 16 GB und nicht nur 12 und dann damit ist die Geschichte eigentlich erschlagen, weil 12 GB ja, für Full HD, aber wer kauft sich für eine 5070 für Full HD? So. Die Frage ist dann aber, wie schaffen sie es beim Preis? Dadurch, dass sie nicht mehr im Chiplet unterwegs sind, sondern monolithisch, wird es tendenziell, solange der Yield passt, und bei TSMC N4 sollte der Yield inzwischen passen, wird es, denke ich, günstiger.
Ja, und der
das heißt, Chip sie haben den halt, Spielraum theoretisch. Ja, aber
mit 390 Quadratmillimetern geschätzt auf Basis von Fotos, die sie zur CS im Hinterzimmer gezeigt haben, ist das Ding halt knapp größer als der Chip auf der 5080. Es ist schon wirklich nichts Kleines.
Und das ist die andere Geschichte. Das heißt, man ist dann halt wieder die Frage, schaffen sie es auch mit einer 5070 Ti mithalten zu können, die ja auch auf diesem Chip basiert, der dann so groß ist. Und die hat dann auch wieder 16 GB und dann wird es halt schon enger preislich. Plus, wenn man dann halt wieder die DLSS-Keule schwingen kann, und die würde ich schwingen, wenn man es könnte, und das wissen wir aber noch nicht, dann wird es kritisch. Ich denke, schon mit FSR 4 steht und fällt da sehr viel, aber der erste Eindruck, den wir hatten, der sah ja danach aus, als ob man da auf einem sehr guten Weg ist.
Wie wichtig, lieber Fabian, Und damit kommen wir zu einer Zuhörerfrage. Ist es denn für den neuen RDNA4-Chip, wie sich seine Leistungsfähigkeit in den Bereichen Floating Point und Integer aufteilt, verhält? Du hast nämlich neulich mal, ich paraphrasiere, gesagt, es zählt in Spielen ja eigentlich nur die FP-Leistung, also Fließkommazahlen, Rechenleistung. Die Ganzzahlenleistung, Integer, die ist ja eher egal, das ist ja Compute. Und da gab es eine Frage zu.
Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das stimmt, also das nehme ich jetzt ganz kurz vorweg, das stimmt nicht absolut, aber es ist im Verhältnis halt so, dass wir in Spielen hauptsächlich über FP32 limitiert werden, weil einfach viel mehr FP32 als Integer anfällt. Also das war ja dieses Verhältnis von ungefähr 3 zu 1. Ne? Aber ich lese jetzt mal die Frage vor. Hallo Computerbase, erst einmal möchte ich euch meinen Dank, achso, soll ich das jetzt mit vorlesen? Also er lobt uns und er dankt uns für den Podcast.
Das glaube ich dir jetzt einfach mal.
Dann zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich habe eine Frage. Fabian hat bei seiner Erklärung zu den Shadern letztes Mal gesagt, dass nur die Flop-Shader echte Shader sind, weil die im Gegensatz zu den Int-Shadern für die Grafikberechnungen wichtig sind. Hier würde mich interessieren, was ist da eigentlich genau der Unterschied und warum braucht man eigentlich unbedingt Flop? Und warum sind das überhaupt unterschiedliche Shader? So, das sind erstmal Fragen und dann geht's noch weiter. Und dann außerdem noch, weil ich das immer wieder höre, auch bei euch, es wird häufig behauptet, dass bei der Grafik ohnehin schon immer mit Fake oder nicht nativ gearbeitet wurde. Also Fake Frames und nicht native Frames eigentlich nichts Neues oder Besonderes sind. In der Debatte um DLSS fügte an, meint er das. Und seht ihr das auch so? Und habt ihr da vielleicht mal ein konkretes Beispiel, wo und wie das gemacht wird? Fragt Thomas.
Ich gehe jetzt kochen,
Fabian. Ja, danke, Thomas.
Ich gehe jetzt kochen. Nein, ich bin auch gespannt, wie du dich jetzt aus deiner Ecke da raus navigierst.
Ja, also erstmal dann zu, warum sind das unterschiedliche Shader? Warum braucht man Flop-Shader und Int-Shader? Dann lass also erstmal erklären, was das überhaupt ist. Integer und Floating Point. So, Integer ist einfach nur der englische Begriff für ganze Zahlen. Also die sind halt integer, die sind ganz. Die haben bekanntlich keine Nachkommastellen und sind daher exakt definiert. Also ich meine, natürliche Zahlen ist hier ein Begriff, denke ich. Mhm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und so weiter und so fort. Und dann halt noch die negativen Varianten davon, dass wir bei den ganzen Zahlen sind. Und eine Integer ist klassischerweise 32 Bit, das heißt, wir haben 2 hoch 32 Möglichkeiten, die wir da was speichern können. Das heißt, wir können bis 4,3 Milliarden zählen bei einer Integer ohne Vorzeichen, die dann tatsächlich nur die natürlichen Zahlen hat. Und wenn wir das Vorzeichen haben wollen für die ganzen Zahlen, dann nimmt man sich das erste Bit davon, nimmt das als Vorzeichen-Bit. Ja. Ist das eine 0, ist es positiv, ist das eine 1, ist es negativ. Das nennt man dann Zweierkomplemente, das ist der Standardfall, so arbeitet Hardware eigentlich überall.
Außer ein
Spiel. Ach so, genau. Und das auch. Ja, das ist noch ein Fun-Fact am Rande. Das finde ich immer lustig. Man will die Null nicht zweimal da drin haben, weil das sonst eine arithmetische Katastrophe wäre beim Rechnen. Aber wenn man sagt, man nimmt einfach alles nochmal negativ, dann hätte man ja die Null quasi im Positiven und im Negativen mit dabei. Deswegen sagt man einfach, wenn wir alles Null haben, aber negativ, dann ist das schon die minus 1. Das ist also um 1 nach unten verschoben. Ah, ja. Und deswegen kann man mit so einer Integer im positiven Bereich bis 2,147 Milliarden zählen. Irgendwie. Und im Negativen aber noch 1 mehr runter. Mhm. Das heißt, wenn man bei einer Integer einfach immer nur Plus rechnet, dann wird daraus irgendwann minus 2,147 Milliarden. Und das ist ein Bug, der immer wieder irgendwo vorkommt. Aber das ist so. Und das braucht man aber auch bei der Computergrafik. Nur wichtiger ist halt eben, sind Fließkommazahlen. Und FP32 ist in dem Fall das gängigste Format für Fließkommazahlen. Floating Point und 32 steht hier auch wieder für die Anzahl der Bits, die wir dem reingeben. Wir sprechen hier aber von Precision, also Single Precision wäre das und dann hätte man zum Beispiel noch Double Precision mit 64 Bits.
Ja, und Floating Point, weil im Englischen ja der ja, kein Komma, die Ganzzahl von der restlichen Zahl trennt, sondern der Punkt.
Mhm. Genau. Precision ist jetzt hier das richtige Stichwort, weil man anders als bei Integern kein normales Intervall auf den ganzen Zahlen definiert hat, sondern ja auf den rationalen Zahlen arbeitet, aber da auch kein Intervall hat, in dem Sinne, dass man in einem bestimmten Bereich alle Zahlen darstellen kann. Mhm. Stattdessen hat man eine gewisse Präzision, wie genau man Zahlen darstellen kann. Je näher man an der Null ist, desto besser geht das. Da hat man sehr, sehr viele Nachkommastellen, die man auch darstellen kann. Mhm. Aber wenn man sehr groß oder sehr klein wird, und Fließkommazahlen geben einem die Möglichkeit, sehr groß und sehr klein zu werden,
vor dem Komma dann halt. Verliert also, man... Ja. Also absolut betrachtet, ja.
Dann verliert man Präzision. Ne? Also ich glaube, bis 16 Millionen kann man jede Zahl noch darstellen und darüber, also zumindest noch den vorderen Teil vor dem Komma und darüber hinaus verliert man dann so viel Präzision, dass es auch für ganze Zahlen nicht mehr reicht. Aber um die Null herum hat man sehr, sehr, sehr viel Spielraum. Darüber hinaus irgendwann kommen Rechenfehler. Mhm. Beziehungsweise...
Weil einem die Nachkommastellen ausgehen.
Genau, ja. Genau. Also einem gehen halt die Nachkommastellen aus, beziehungsweise ganz am Anfang hat man auch schon das Problem, man hat generell immer das Problem, das wäre jetzt wieder der dann so by the way, Computer können sowas wie 10 durch 3 nicht darstellen. Also das geht ja, nicht, weil, da kann man nicht genug Nachkommastellen für haben, weil das ja ein nicht abbrechender Dezimalbruch wird. Ne? Das heißt, man hat bei Fließkommazahlen immer Rechenfehler und das war früher ein großes Problem, weil AMD und Intel damit nicht gleich umgegangen sind. Das heißt, man hat eine und dieselbe Rechnung in der CPU von AMD und von Intel gegeben und es kam was anderes bei raus.
Ja, und da reden wir und halt nicht von falsch. 4 plus 7.
Nee, ja. Sondern ne, 10 durch 3 zum Beispiel.
Ja.
Und dann haben die sich aber irgendwann in den 80er Jahren geeinigt, dass ihre CPUs zumindest gleich falsch rechnen. Das ist so ein IEEE-Standard.
Ja.
Und ich glaube 754, egal. Und da folgen auch CUDA-GPUs inzwischen und Radio- und Grafikkarten auch. Also die machen das inzwischen alle gleich. Das heißt, alle Grafikkarten, alle CPUs rechnen gleich falsch mit Fließkommazahlen. Mhm. Ist fantastisch. Aber so eine Fließkommazahl, die ist halt, damit sie das kann, anders aufgebaut als eine Integer. Man kann da nicht einfach binär hochzählen wie bei einer Integer, sonst würde man nicht auf diese riesigen Datenformate und vor allem auch nicht auf das Komma kommen. Deswegen hat man da eine sogenannte Mantisse. Das sind
Matrix.
23 Bits und die sagen quasi, was präzise noch darstellbar ist. Und dann hat man einen Exponenten, der das Ganze halt nach oben und nach unten schieben kann, sodass man halt entweder 0,000001 oder 10 Millionen darstellen kann. Und noch ein Vorzeichen. Und so kommt man dann auf 23 Bit. Dieser Exponent, der ist 8 Bit lang. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn diese Zahl halt so kompliziert aufgebaut ist, also eine Fließkommazahl, dann kann ich die nicht einfach in ein Integer-Register kippen, also einer Integer-Alu füttern, um damit was zu machen, weil die ja gar nicht weiß, dass sie da zwischendrin irgendwo einen Cut machen muss und die hinteren Bits anders behandeln muss als die vordere, weil die zum Exponenten und nicht zur Mantisse gehören. Und man müsste das also erstmal umrechnen. Man könnte sagen, dann geht es vielleicht. Dann hat man aber das Problem, dass das verschiedene Definitionsbereiche sind. Also ich kann mit einer Fließkommazahl andere Zahlen darstellen, die ich mit der Int nicht darstellen kann. Aber genauso kann ich mit einer Integer Zahlen vielleicht präzise darstellen oder die ich mit Floating-Point-Mechaniken nicht präzise darstellen kann. Das bedeutet, dass man das de facto in der Praxis, wenn es performance-relevant ist, nicht einfach so umrechnen kann. Zum einen das und zum anderen hat man ja verschiedene Fähigkeiten mit diesen verschiedenen Zahlen. Und man braucht in der Computergrafik, und damit komme ich jetzt quasi zur nächsten Frage von Kasus ihm.
Kasus Knactus.
Man braucht immer wieder Fließkommazahlen, weil man sehr viel, man rechnet sehr viel, das ist leichter hergesagt. Es geht sehr viel um Koordinaten in dreidimensionalen Räumen, wer hätte es gedacht? Und das nur mit ganzen Zahlen zu machen, wird halt sehr, sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Letztendlich ist 3D-Grafik hauptsächlich lineare Algebra und man hat Matrizen, die man mit anderen Matrizen oder Vektoren multiplizieren muss, immer wieder bis zum
Rechnen. Ja.
Also wirklich.
Bis die 575 Watt TDP aber auch wirklich alle weg sind.
Ja. Ich hatte ja auch eigentlich überlegt, dass ich das jetzt irgendwie an Raytracing mal exemplarisch erkläre, aber ich glaube, also ganz im Zeitgeist
Ich glaube,
quasi,
wir
aber.
müssen hier Anschlussfragen sonst noch ermöglichen, um hier
Ja,
heute
genau. Das heißt,
durchzukommen.
ich überlege mir jetzt kurz ein einfacheres Beispiel, wo wir schneller durch sind. Und idealerweise eines, wo ich direkt die Fake-Grafik mit abgehakt habe. Jan, du kriegst jetzt einen Crashkurs.
Ja.
Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht gleich. Im Bump-Mapping.
Ja.
Weißt du, was Bump-Mapping
Ich
ist?
bin Maschinenbau-Wirtschaftsingenieur. Also ich kenne den Effekt aus Computerspielen, aber ja.
Okay, also das war eine der ersten Technik, mit denen man versucht hat, Oberflächen oder
Ja,
halt
dreidimensional
Texturen.
wirken zu lassen, indem man so einen Schatten drüber gelegt hat oder so, ne? Der sich
Ah,
dann.
also, ja, genau. Also, man hat versucht, sie detaillierter und realistischer darstellen zu lassen. So ein klassisches Beispiel ist so eine Ziegelwand. Wenn man
Ja,
die
oder ein
in einem Spiel rendern.
Pflastersteinboden war, hatte ich jetzt irgendwie.
Ja,
Aber
genau.
ja.
Also, wenn man die jetzt in einem Spiel rendern will, da braucht man wie bei allem ein Polygon dafür und dann halt Dreiecke, eine Wand jetzt einfach mal, ne, ist viereckig das Teil, das heißt, ich zerlege die in zwei Dreiecke. Ganz plump. Und damit ist diese ganze Wand aber komplett planar. Das heißt, das ist eine ebene Fläche. Ich habe da meine Ziegelsteine, wo man erwarten würde in der Realität, ja, die gucken ja aus ihrem Putz heraus und dann sind da die Fugen und da wird dann ein Schatten reingeworfen und was auch immer. Kann ich aber in meiner Geometrie in diesem Spiel jetzt nicht machen, weil diese Wand halt komplett planar ist. Warum mache ich das so? Weil jedes Polygon, das ich neu mache, jedes Dreieck, das ich mehr habe, das erhöht den Rechenaufwand enorm. Zumal ich ja bei so einer Fläche wie einer Ziegelwand ja immer weiter ins Detail reingehen kann. Das heißt, das explodiert mir, wenn ich sage, ich möchte jetzt jeden Ziegelstein geometrisch einzeln darstellen. Und wenn ich nicht so total tolle Features wie Nanite oder Mesh Shading habe, dann geht das halt nicht. Ja? Und diese einzelnen Ziegelsteine werfen dementsprechend in diesem Beispiel jetzt mit zwei Dreiecken keinen Schatten. Und wenn ich mich irgendwie, wenn ich da halt
Bewege,
eine Lichtquelle
ja.
habe, dann muss die 100% statisch sein und die Wand und die Lichtquelle dürfen sich nicht bewegen. Wenn ich da dann irgendwie Pre-Baked Shadows reinhaben will oder mit einer Lightmap arbeite, dann quasi sagen, die Schatten sind jetzt auf der Textur drauf. Das geht aber auch nur so lange, wie da keine Reflektionen im Spiel sind, weil dann müsste auch die Kamera statisch sein und spätestens dann hört es bei einem Spiel halt auf. Oder was auch noch ein gutes Beispiel ist, wäre so eine Orange. Die hat ja so eine unebene Oberfläche mit so kleinen Dellen oder einen Ball mit Nähten, Fußball, Basketball, was weiß ich. Ne? Eine schrumpelige Dattel mit Falten. Die ist eigentlich gut, auf die komme ich gleich nochmal zurück, glaube ich. Also irgendein Objekt halt, was sehr viele kleine Erhebungen oder Dellen hat, die man gerne schön darstellen möchte, wo man aber weiß, wenn ich das jetzt halt in meiner Geometrie im Spiel mache, dann funktioniert das nicht, weil das viel zu viel Leistung kostet. Also musste man das irgendwie faken, damit es schöner aussieht. Man wollte ja eine bessere Grafik haben, das wollen wir ja immer alle haben. Und man wollte das außerdem so faken, dass es das in Echtzeit passiert und möglichst wenig Speicher braucht, weil Speicher, insbesondere früher, heute immer noch, aber damals war das wirklich hart. Also wir reden hier so 1990er, 2000er Jahre, als das aufkam. Das
4
ist jetzt ein.
Gigabyte, Gigabyte, Megabyte, Edoram auf den
Ja,
Karten.
also ich glaube, die erste Grafikkarte, die Bump-Mapping Hardware beschleunigen konnte, das war die GeForce 256 oder die GeForce 3 oder so. Also wir hatten es ja letzte Woche erst von diesen Grafikkarten. Naja, also Bump-Mapping, was da quasi gemacht wird, ist dem jeweiligen Beleuchtungsmodell, das man damals hatte, das war kein Hardware-Raytracing leider, sondern in der Regel irgendwie sowas wie, wenn das jemand googeln möchte, Phong-Beleuchtung mit Gourage-Shading oder so. Und man möchte dem vortäuschen, dass mehr Details in der Geometrie vorhanden sind, als sie eigentlich da sind. Jedes Dreieck hat ja mindestens drei Punkte. Also, es hat genau drei
Ja.
Punkte, deswegen ist es ein Dreieck. Und bei drei Punkten in einem 3D-Raum ist immer gewährleistet, dass sie eine Ebene aufspannen. Das heißt, ich kann da sehr einfach eine normale berechnen. Das weißt du jetzt bestimmt als Diplom-Ingenieur,
Ist
oder?
es was Orthogonales?
Ja, genau. Also ich nehme mir quasi diese Ebene, diese Fläche und schaue,
Ja,
was geht gerade von dieser Fläche weg, ne? Also was ist quasi die Richtung dieser Fläche? Und damit habe ich dann halt einen Vektor. Und diesen Vektor, den kann ich ins Verhältnis setzen zum Vektor der Lichtquelle. Ne? Also da fällt Licht auf die Fläche. Dieser Lichtstrahl hat einen Vektor plus diese Wand hat einen Vektor. Wenn ich eine spekulare Beleuchtung habe, also eine Reflexion, dann habe ich auch noch, muss ich auch noch den Vektor der Kamera nehmen. Das heißt, ich habe da ganz viele verschiedene Vektoren. Und die kann man jetzt halt, ich werde jetzt nicht die Formel angeben, weil das wird absurd, aber die kann man miteinander ins Verhältnis setzen, um dann zu berechnen, wie viel Licht fällt auf den jeweiligen Pixel der Kamera, wenn ich das ja nicht nachverfolge, weil dann hätte ich Raytracing, sondern das vereinfacht gefaked berechne. Und bei diesen zwei Dreiecken unserer planaren Wand hätte ich halt für alle Pflastersteine jede an jeder Stelle überall die gleiche Beleuchtung. Das heißt, ja. Ich könnte sagen, ich könnte nicht sagen, dass da irgendwo einzelne Schatten geworfen werden sollen oder sowas, sondern diese ganze Wand, die leuchtet das Licht uniform, ja, plan zu mir zurück. Und das sieht dann natürlich nicht unbedingt gut aus. Oder ja, so. Oder
diese, Zweck auch nicht.
Oder diese Dattel, die ich hätte, die wäre einfach nur ein Ei. Halt mit einer Datteltextur drauf. Ja, also ich meine, gut, Texturen damals waren auch wirklich nicht Hi-Res, aber größer.
Dann wäre sie immerhin größer.
Ja,
aber das Ei drauf an natürlich.
Aber. Ja, aber also du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Das wäre halt, man würde halt, und das hat man ja früher bei den Spielen gesehen, die Textur suggeriert, dass da Geometrie ist, die gar nicht da ist. Gerade wenn ich die Dattel jetzt irgendwie aufnehme mit der Hand und bewege und dann wird sie gedreht und man sieht halt wirklich, die glänzt halt immer gleich.
Ich habe aber eine ganz wesentliche Frage an dich. Die brennt ja auch unseren Zuhörern auf der Zunge. Wie zum Geier kommst du jetzt zurück zu Floating Point? So.
Naja, also man hat jetzt halt.
Ja, das ist eine Prüfungssituation.
Man hat jetzt halt sich überlegt,
zurechtkommen.
Ja, also ich habe das mit den Vektoren jetzt schon genannt, aber ich mache das mit dem Bubmaking jetzt noch fertig. Man hat sich jetzt überlegt, wie kann man das denn machen,
ja,
dass die Geometrie nicht aufwendiger wird für die erstmalige Berechnung, man mit der Beleuchtung aber trotzdem mehr Details haben kann. Mhm. Und man erledigt das über eine sogenannte Normal Map. Das ist im Grunde genommen eine zweite Textur, die man für alles braucht, die aber einfach nur speichert für jeden Punkt dieser Textur.
Wo er im Raum liegt, oder?
Nee, der speichert quasi eine normale. Also eine normale, die Oberfläche gar nicht hat, aber die man quasi vorgibt. Das heißt, wenn das Beleuchtungsmodell jetzt drüber läuft und sich diesen Punkt anschaut, dann sagt diese Normal Map, hey du, nimm bitte nicht die normale, die du aus der Geometrie berechnen kannst, sondern nimm bitte einfach meine. Mhm. Das heißt, da ist irgendein Vektor gespeichert, der halt eben zu benutzt wird, um zu berechnen, wo das Licht hinfallen soll. Mhm. Und obwohl diese Ebene, diese Fläche komplett gerade ist, kann dann über diesen Umweg einfach vorgegaukelt werden, dass da das Licht in eine ganz andere Richtung geschickt werden soll. Oder es soll nach hinten geschickt werden, was dann quasi eine quasi absorbiert, und das erzeugt dann halt den Effekt, wenn das Licht einfach weggeschickt wird, dass dann ein Schatten wäre. Also da kann keiner geworfen werden, von was auch, denn dieses Bump-Mapping, das verschiebt die Geometrie nicht. Also es bleibt eine planare Fläche. Aber wenn man von oben drauf schaut und sich auch ein bisschen bewegt, ein ganz bisschen nur, dann sieht man, dass plötzlich in den Fugen durchaus es sind keine Schatten, aber es sieht so aus, weil diese Oberfläche jetzt quasi vorgaukelt, hey, ich bin hier ganz anders geneigt, als ich es tatsächlich bin. Und das geht einfach nur, indem man da halt quasi in diese Berechnung einen falschen Wert injectet über diese Normal Map. Man täuscht die Beleuchtung damit dann halt vor, dass da viel mehr geometrische Details sind, aber es gibt sie gar nicht. Und dafür braucht man unbedingt Fließkommazahlen.
Ah, Moment, jetzt, ich bin noch da. Nee, also das war mir wirklich auch nicht bewusst, der ich doch mit Bump Maps groß geworden bin, was dahinter steckt. Ich weiß nur, ich glaube, das hatte auch irgendwann einer der ersten Mad Onion 3D Marks. Ist man da nicht auf so, das kennst du alles gar nicht.
Das weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, mich daran zu erinnern, dass da doch auch irgendwas mit so einem mittelalterlich gepflasterten Weg in irgendeine Burg.
Ja, das ist so ein Paradebeispiel dafür.
Ja, so, und ich wusste nicht, wie das funktioniert. Und ich weiß jetzt, ich habe es verstanden, ja, ich wusste schon immer die Textur. Es ist eine einfache Textur auf einer planaren Polygonstruktur, die dann quasi keine Struktur ist, sondern vielleicht auch einfach nur ein großes Polygon oder zwei ineinander verkeilt, damit es ein Rechteck wird, da über die Brücke, über
ja, den Dreiecke Burggraben. Halt,
genau. Und dann, dass da irgendwas passiert. Aber das habe ich jetzt mit der Normal Map oder wie du die gerade genannt hast. Das, ja.
Ja, genau. Also das ist quasi eine Textur. Man kann sie sich als Mensch anschauen, aber wird halt nichts erkennen, weil das im Grunde genommen, also ganz blöd dargestellt, jeder Pixel hat halt eine Farbe oder hat halt der hat ja seine RGB-Werte, aber diese RGB-Werte werden nur verwendet, um zu kodieren, wie die normale aussehen soll. Ne?
Ja.
Also das wird dann halt, vielleicht kann man ein Muster erkennen oder so, aber es ist keine Textur, die man sieht. Die wird nur für die Berechnung intern verwendet. Angezeigt wird die nicht. Und jetzt halt zurück zu den Fließkommazahlen. Wenn du jetzt diese Vektoren hast, ne, und du hast einen Vektor, der in die Richtung zeigt und einen Vektor in die Richtung, du verrechnest die, um den neuen Vektor zu berechnen, wo das Licht hinzeigen soll. Wenn du das mit ganzen Zahlen machst, dann wirst du da immer die Situation haben, dass man viel runden muss oder dass man vielleicht manche Zahlen gar nicht darstellen kann. Man hat ja außerdem noch neben den Vektoren ja sowieso immer vielleicht Matrizen, weil man diese ganzen Sachen erstmal, die Geometrie erstmal an ihren Ort und Stelle bringen muss. Also ich meine, so ein Dreieck hat ja drei Punkte. Das heißt, drei Punkte, die jeweils in drei Dimensionen bewegt werden können. Dann muss man diese Matrizen sogar, oh Gott, das bin ich wieder entgleist. Man muss sie homogenisieren, damit sie im 4D-Raum sind, damit man sie ordentlich verschieben kann. Das ist also alles lineare Algebra.
Und braucht Nachkommastellen.
Und die braucht in jedem Fall diese Fließkommazahlen, denn wenn ich jetzt mein Objekt irgendwo in diesem Raum umherschiebe oder meine Vektoren verfolge oder sie miteinander berechne, lande ich immer auf krummen Punkten. Und wenn ich nicht genau auf diesen krummen Punkten lande, sondern woanders, dann ist eine Holzkiste keine Holzkiste mehr, sondern hat halt eine Öffnung an einer Stelle, weil da halt zufälligerweise gerade keine gerade Zahl war, um diese Ecke darzustellen, dieser Holzkiste. Oder das Licht, das reflektiert halt nicht dahin, wo es hin sollte, sondern ganz irgendwo anders hin. Das sähe dann ungefähr so aus, wenn man versuchen würde, so einen Effekt mit Integern zu machen, wie als hätte man den Grafikspeicher so hart übertaktet, dass es zu Grafikfehlern kommt,
weil ja, das ist überall ja das was Falsches angezeigt wird. Was man sich immer nicht vorstellen kann, das ist halt, die Integer-Zahlen sind vor dem Komma ja auch sehr groß, aber sie sind eben nicht präzise genug, weil sie keine
Nachkommastellen haben. Ja, sie haben halt kein Komma.
Ja, genau.
Genau, also ich meine, außerdem kommt ja da auch noch hinzu, man multipliziert ja unfassbar viel. Also Computergrafik, wie gesagt, Vektoren, Matrizen, das wird halt einfach immer ewig multipliziert. Klar, da sind dann irgendwann wieder Additionen drin, aber wenn man unfassbar viele Effekte hat, also man kann das auch durchaus, wenn man möchte oder wenn man das muss im Studium, auf Papier aufschreiben. Also die Beleuchtungsformel ausrechnen für ein einziges Pixel. Da hat man dann am Ende 2, 3 DIN A4 Seiten vollgeschrieben. Also das ist kein Scherz, es ist absurd, wie viel da reinfließt. Und das war noch Computergrafik von vor 20 Jahren oder sowas. Das ist, mit Raytracing ist es einfacher eigentlich, aber, also das aufzuschreiben, aber ja.
Da braucht man nur ein Lineal, einen spitzen Stift, dann kann man das alles nachbauen.
Aber, genau, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, also man hat ja bei Integern auch das Problem, wenn man extrem lange Ketten von Multiplikationen hat. Und man hat dann eine Integer, wo dann mal gerechnet wird, ne, und dann kommt als Ergebnis 0,4 raus. Was macht ein Integer? Die kann das Komma 4 nicht darstellen, die geht also auf 0. Okay. Und wenn ich in meinen dutzenden Faktoren auch nur eine 0 dabei habe, dann ist die ganze Rechnung natürlich für die Katz, weil diese 0 das Ergebnis ja auffrisst, ne? Also das absorbierende Element der Multiplikation. Ja. Dann kommt immer 0 bei raus. Das heißt, ich müsste auch noch sicherstellen können, dass ich niemals bei meiner Berechnung irgendwie 0 habe. Das heißt, bestimmte Vektoren könnte ich gar nicht darstellen quasi. Mhm.
Haben wir verstanden. Denn,
ja, also ich weiß es. Ich meine, man findet noch viel mehr Beispiele, aber ich glaube, Vektoren im 3D-Raum kann sich jeder überlegen, warum man da nicht mit ganzen Zahlen nur arbeiten kann. Und warum ich jetzt das Bumpmapping konkret gewählt habe, achso, vielleicht auch noch als Info nebenbei, was dir vielleicht auch aufgefallen ist, wenn du an so eine Bumpmap-Grafik ganz nah rangehst und dann von der Seite da drauf schaust. Also so eine Ziegelsteinwand, die zwar gebumpmapped ist, du schaust von der Seite drauf. Die Geometrie wurde ja nicht verschoben, sondern es hat nur diesen Fake-Effekt. Das heißt, diese Steine, die gucken trotzdem nicht raus. Und das siehst du halt, wenn du ganz nah dran gehst. Weil es offensichtlich nur hart gefaked wurde. Dann hat man sich die nächste Möglichkeit überlegt, wie kann man das besser hart faken. Und da hat man dann tatsächlich, das sind dann Displacement Maps, da hat man tatsächlich nicht nur vorgetäuscht, dass man die Sachen verschoben hat, sondern man hat tatsächlich die Polygone verschoben an ihren jeweiligen Eckpunkten. Und dann kam irgendwann als nächste Evolution des Ganzen Tessellation auf. Das kennen ja bestimmt noch einige. Weil diese Displacement Maps viel besser aussehen, aber sie brauchen viel mehr Rechenleistung. Mit Tessellation kann ich die Geometrie halt entsprechend zerlegen, damit man diesen Effekt auch nur wirklich da anwenden muss, wo man ihn braucht. Dann kam als nächstes halt irgendwie ein Level of Detail über diese Displacement-Map-Technik. Dann kamen diese dynamischen Level of Detail-Systeme, wie wir es in der Unreal Engine 5 haben, mit Nanite, worauf ich jetzt hinaus will, und das hatten wir auch vor 2 Wochen erst, dass die aktuellste Evolutionsstufe des Ganzen diese Neural Shader-Geschichte von Nvidia ist. Denn es geht im Endeffekt nur um das Problem, dass man die Oberflächen von Objekten möglichst detailliert und realistisch darstellen will, ohne dass das bei der Laufzeit und Speicherkomplexität komplett abartig wird. Und Nvidia ist ja immer gut dabei, neue Features als bahnbrechende Revolution darzustellen, die alles komplett anders macht, wie jede Geschichte, die wir in der Computergrafik jemals zuvor hatten. Das mag teilweise vielleicht auch stimmen, aber ich glaube, dass sie sich in bestimmten Kreisen von Spielern damit eher einen Bärendienst erweisen, weil die dann super skeptisch werden. Und das ist ja auch das, worauf diese Frage vielleicht angespielt hat, von wegen, es gab schon immer Fakes. Ist das denn wirklich so? Ja, gab es schon immer. Und gerade bei sowas wie RTX Neural Materials oder diese Neural Shading-Geschichte für diese Texturen, die dann in Echtzeit von einem KI-Modell rekonstruiert werden. Bei diesem Schmuckstück, wir hatten es ja in dieser Demo von Nvidia, oder die Haut mit diesem Subsurface Scattering, was dann von dem KI-Modell übernommen wird. Das ist ein roter Faden. Also man kann einen roten Faden von diesem Bumpmapping zu diesem neuen Feature ziehen. Es sind alles Fakes, sie werden halt immer besser. Es ist
Und die
alles nur
Ansätze haben sich halt
Trickserei und
geändert
man
jetzt
ändert
dann.
sich halt, genau. Also es ist jetzt nichts Revolutionäres, dass da irgendwie gefaked wird. Man macht es halt nur anders und besser. Und wenn ich jetzt halt zurück bin bei dieser Dattel nochmal,
Ja, und dann habe ich auch wirklich Hunger.
die hat ja nicht nur ihre raue Haut halt mit diesen Falten, sondern die ist ja so ein bisschen durchsichtig, diese Haut. Man kann da halt so reinschauen, es glänzt und es sieht dann so ein bisschen feucht aus, das Licht streut im Inneren und du weißt, was ich meine. Das dann darzustellen über Fakes, das wird dann halt eine Kaskade von Fake-Effekten, die man irgendwann da drauflegen muss, wo es vor allem extrem kompliziert wird, das dann auch noch performant irgendwie debuggen zu können und vor allem aber auch kompliziert in der Implementierung, weil es halt überhaupt nicht mehr straightforward ist, welcher Effekt da nach welchem wo noch was machen muss. Und wenn man das jetzt viel besser hinbekommt, indem man einfach sagt, ja, wir rekonstruieren das über ein KI-Modell, dann, weil wir die Rechenleistung inzwischen eh haben, dann ist das was Tolles und eigentlich noch viel weniger fake als so eine räudige Bumpmap, die man vor 2023, also die nutzt man heute immer noch, aber nur noch in Kombination eben mit anderen Techniken, weil es sonst halt nicht mehr zeitgemäß aussah. Und jetzt könnte man ganz plakativ sagen, fake ist im Kontext der Computergrafik halt eigentlich nur ein anderes Wort für
Gut
effizient.
gemacht.
Ja, also halt für effizient, ne? Also man kann es halt brute-forcen und optimieren. Dann hat man da halt irgendwelche Algorithmen, die in Echtzeit nicht durchführbar sind. Man muss immer faken. Ist halt nur die Frage, wie gut kriegt man das hin?
Ja, und auch Raytracing ist ja da keine Lösung. Das ist zwar die optimale Lösung für die Ausleuchtung, wenn man sie dann 95 Mal die Strahlen hin und her springen lässt, aber auch da hätte ich ja wieder das Problem, dass das Fell eben nur dann wirklich richtig aussieht, wenn die Katze halt. Ich habe noch nie eine Katze besessen, 450.000 Millionen Haare hat, die alle einzeln modelliert wurden. Ja. Klar, da kann mir dann auch wieder eine KI helfen, die den Skin da halt für mich macht, weil sie weiß, wie eine Katze aussieht und mir das alles zurechtbastelt und so weiter und so fort. Aber
ja, wird ja schon gemacht. Ja. Das ist ja das, das ist ja Reconstruction, ja, wenn man so will. Aber gerade bei der Beleuchtung, du hast es schon angesprochen, da hat man bis vor RTX 20 ausschließlich mit Fakes gearbeitet, ne? Und niemand hat irgendein Spiel von vor 2018 als Fake-Frame bezeichnet, nur weil die Beleuchtungsmodelle halt sehr, sehr gute, immer besser werdende Fakes waren, ne? Also man könnte das vielleicht eigentlich zusammenfassen, als dass die Computergrafik, dass diese gesamte Branche 30 Jahre lang versucht hat, Beleuchtung, also Raytracing, möglichst gut zu faken, bis man irgendwann dabei angekommen ist, dass man gesagt hat, okay, wir machen einfach Raytracing.
Ich dachte ja, die Frage zielt eher hauptsächlich auf den Unterschied weiterhin zwischen nativ gerendert mit irgendwer, aber ich, ja, wir haben es, glaube ich, auch nochmal besser verstanden, das, was nativ gerendert wird vor DLSS,
darauf wollte ich hinaus,
ist halt auch schon ein Konstrukt an zusammengeschustertem Zeug, was wir halt als echt und richtig jetzt irgendwie definiert haben.
Ich meine, das ist halt immer dieses Nativ versus Fake, das ist, als ob das Schlagwörter sind, die absolut sind. Also wenn jemand halt sagt, er will nur nativ, weil nativ das einzig Wahre für ihn ist und da ist er ganz kategorisch gegen irgendwas, was Fake ist, dann müsste der konsequenterweise nur mit maximalem Path Tracing spielen. Weil, um die Quote an Fakes pro Frame möglichst gering zu halten, ne? Und der Vergleich zu Upsampling, der passt ja eigentlich auch, weil, wenn man so will, ganz blöd runtergebrochen, um eine Ecke gedacht, macht Raytracing ja auch nichts anderes, wie die Auflösung der Beleuchtung in so eine Endliche zu verschieben. Mhm. Wenn man beliebig viele Strahlen hat oder zumindest konstruiert. Und das ist jetzt das, worauf ich eigentlich mit diesem Beispiel hinaus wollte. Ich meine, dieses Bump-Mapping, das ist so doof eigentlich.
Ja, das war aber am Anfang auch wirklich sehr doof. Also ich glaube auch, da kann es sein, dass diese Normal-Maps auch noch mal detaillierter geworden sind mit der Zeit.
Ja, also die werden halt dann heutzutage in der Regel für Displacement-Mapping verwendet und nicht mehr nur Bump-Mapping. Also man verschiebt halt wirklich die Geometrie ein Stück weit. Das ist dann halt nicht so ganz feinkanular, dass man Ecken darstellen kann.
Tage Wolfgang über die Schulter geblickt in Kingdom Come Deliverance 2 und da haben die ja wunderschöne Schotterwege in der Landschaft und die ganzen Kiesel sind auch nicht da.
Man hat halt heutzutage die Möglichkeit, das mit Mesh Shading oder zum Beispiel Nanite in der Unreal Engine
krass zu automatisieren.
Tatsächlich auch in der Geometrie darzustellen. Ja. Also was man halt versucht hat mit Bump-Mapping oder Displacement-Mapping irgendwie anzunähern, dass man halt gesagt hat, wir können das nicht in das Modell reingeben, sondern wir versuchen es halt in Echtzeit irgendwie zu rekonstruieren. Mit Nanite geht das tatsächlich. Mhm. Kingdom Come ist CryEngine irgendwas.
CryEngine, ja.
Ja, genau, also werden die nicht Nanite haben. Ich weiß nicht, wie sie es da gemacht haben, aber das wird im Zweifelsfall, ist das immer noch Displacement-Mapping mit ein paar weiteren Effekten obendrauf. Tessellation natürlich dann, ne? Das wäre die aktuelle Stufe dieser Variante, ne? Und das ist natürlich auch fake, ne? Es sieht gut aus, aber es ist trotzdem fake. Und dieser Vergleich von wegen fake ist schlechte Bildqualität und zwar pauschal immer und nativ ist immer eine bessere Bildqualität als fake, der ist nicht nur falsch, sondern ergibt da halt überhaupt gar keinen Sinn im Kontext Computergrafik. Mhm. Und ich meine, das ist ja, das mit Bump-Mapping, das war eines der dümmsten Features, wie gesagt, ne? Das ist 30 Jahre alt und das ist wirklich heutzutage, wenn man so eine Bump-Map ohne irgendwas anderes noch dazu sieht und man sich neben diese Ziegelwand stellt und man sieht, die Ziegel sind alle plan und planar auf einer Ebene, das kannst du keine mehr geben, so räudig sieht das aus. Und trotzdem ist das unfassbar kompliziert gewesen, das damals zu implementieren und das erstmal in Hardware zu machen, ne? Ich meine, es gibt da Informatiker, die im Grunde genommen ihr gesamtes Leben nichts machen, als die 3D-Grafik voranzutreiben. Die haben da irgendwie 20, 30, 40 Jahre reingeworfen. Und dann kommt halt irgendwer und sagt, ja, das ist aber fake. Und ich meine, ich verstehe auch, dass man das natürlich nicht für jeden Spieler herunterbrechen kann. Die meisten interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wie furchtbar trocken und langweilig das jetzt für manche gewesen ist, was ich da jetzt erzählt habe.
Aber ich bin immerhin sitzen geblieben. Und ja, ich habe was gelernt.
Also nochmal, ne? Wenn irgendwer sagt, das ist fake und deswegen will ich es nicht, deswegen ist es schlecht, dann hat der halt keine Ahnung von Computergrafik, weil das ist alles fake. Ich meine, im Endeffekt hat man 2D-Oberflächen, die man in einem 3D-Raum anordnet, damit man sie wieder auf eine 2D-Fläche projiziert. Also, das ist alles fake. Es ist immer nur die Frage, wie gut es gefaked ist.
Die Zukunft ist eben doch VR. Und da drin ist ja auch wieder alles.
Das habe ich nicht gesagt.
Fabian, ich fand es einen interessanten Ausritt. Wobei ich jetzt schon wieder an Kingdom Come Deliverance 2 muss. Ich bin ja so ein totaler Mittelalter-Fan. Ich probiere ja meinem Sohn immer ein Buch zu empfehlen, was ich als Kind gelesen habe. Der Brief für den König, der eine oder andere mag es vielleicht kennen. Ach, ein unfassbar schönes Mittelalter-Setting. Total spannend. Der interessiert sich nur leider überhaupt nicht für Mittelalter-Setting. Aber das sind so die kleinen Rückschläge im Leben, die man dann als Eltern irgendwann in Kauf nehmen muss. Und ich war auf jeden Fall die Tage begeistert, als, ich glaube, es war letzte Woche, Wolfgang hatte jetzt ein langes Wochenende, am Freitag hatte der noch in Kingdom Come Deliverance 2 reingeguckt und da geht mir das Herz auf, wenn ich stundenlang nur durch die Landschaften laufen.
Es soll sehr, sehr schön aussehen und auch sehr, sehr gut sein. Ja. Das einzige Hindernis ist, dass es wohl 120 Stunden Spielzeit hat und kein Quick-Save-System.
Ne? Und Wolfgang ist ja da so wie mein Sohn, den interessiert das Setting überhaupt nicht. Der macht jetzt einen Techniktest noch zu dem Thema, die Tage, und muss ich quasi an den Rechner zwingen, weil er die Maus gar nicht in die Hand nehmen will, weil er Mittelalter-Setting so langweilig findet.
Oh.
Ja. Also darauf könnt ihr euch die Tage noch freuen. Dann hat sich Volker nochmal 4090 gegen 5090 auf einem uralten 5800X3D-Prozessor angeguckt. Fabian, den du ja auch immer noch dein eigen nennst, um mal zu gucken, nicht im gleichen Parcours, mit einem etwas angepassten Parcours, aber in Ultra-HD, was denn von diesen von Wolfgang ermittelten 24% Leistungsvorteil noch übrig bleibt, wenn man so eine langsame CPU in seinem Rechner hat.
Es lohnt sich nicht.
Ja, der Vorsprung wird, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten, größer oder kleiner im Vergleich zu seinem Rechner mit 9800X3D. Ja, also ja, und wenn man dann natürlich nur Anno spielt im Endgame, gut, dann hätte man sich das sowieso überhaupt nicht überlegen müssen, in die 90er-Klasse zu investieren, aber das wäre auch schon bei der 3000er-Generation so gewesen. Und Spider-Man wird sich Wolfgang auch noch angucken. Ich, wie gesagt, den nächsten Custom-Design-Test von der 5090. Ich weiß, es ist aktuell natürlich irgendwie Ablage P, das werden auch die Kommentare sein, weil wozu testen wir so einen Krempel, wenn wir uns das sowieso alle weder kaufen noch dann irgendwie leisten könnten. Aber es ist eben das zweite Custom Design, was wir überhaupt bekommen haben. Ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt noch wie schnell nachkommt.
Ist das nicht sogar ein UVP Custom Design?
Das ist ein UVP Custom Design. Und ich finde das in Ordnung. Ja? Also es hat keinen nervigen vierten Lüfter wie die Astral oder Astral, die den Lüfter ja leider auch noch auf der 5080 drauf hat, die ja noch lauter läuft, weil dieser blöde Chip nämlich so viel kleiner ist und proportional betrachtet halt viel mehr Leistungsaufnahme aufweist.
Aber auf der 5080 kannst du den Lüfter ja abklemmen.
Ja, das habe ich auch im Test gemacht.
Genau, haben wir ja gesehen. Aber bei der 5090, ich sage immer noch 40, bei der 5090 geht es ja eben nicht. Ne? Also da bist du dann ja wirklich, da gibst du dann 1000 Euro mehr aus als oder fast als für die FE und hast diesen nervigen vierten Lüfter.
Ja.
Also so du könntest versuchen, das Kabel irgendwie umzulöten auf einen Gehäuselüfter oder so. Das könnte vielleicht gehen.
dass es ein Tachosignal kriegt, sagst du.
Ja.
So, also ihr hört jede Menge Programm, jede Menge Themen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Tschüss, Fabian. Tschüss, Zuhörer.
Ciao, ciao.
Ciao.